Ich komme von einer Weiterbildungswoche und ich war in einem Schloss, einige haben es gesehen, im Status, dem jüngsten Schloss von Bayern 1910. Äußerlich prächtig, mit Spiegelsaal, mit Kuppelhalle und so weiter, wie in ein Märchen versetzt. Dort lebt eine Kommunität mit Schwestern. Und sie leben ein bescheidenes, einfaches Leben, das sich auch auf dem Tisch widerspiegelt. Was für ein Gegensatz die äußere Hülle von einem Schloss. Was für ein Essen würden wir dort erwarten? Vielleicht nicht ein einfaches Abendbrot. In der Predigt, wo wir dran sind, geht es um die Kultur der Gemeinde. Dass das Evangelium, was wir hören, unsere Kultur wird. Nicht nur Wissen, nicht nur Bibelerkenntnis, sondern unsere Kultur. Und dieses Bild vom Schloss wurde mir zur Predigt. Was sehen Menschen an unserer Hülle? Und wie passt das, was in uns ist, zusammen mit dem, was sie sehen? Eben mit der Kultur, die in uns ist. Darüber werden wir uns Gedanken machen. Ein zweites Bild noch. Diese Woche war der Klavierstimmer hier. Ab und an braucht es die richtige Stimmung. Ich sage es bewusst doppeldeutig. In welcher Stimmung bist du? Beim Klavier ist es gut, dass immer wieder der Fachmann kommt und an den Stellschrauben die Stimmung wieder korrigiert. Ich glaube, das ist auch so mit Gottes Wort, dass wir immer wieder hinkommen und in die richtige Stimmung versetzt werden. Nicht Stimmung im Sinn von Party oder Traurigkeit, sondern in Übereinstimmung mit der Art von Jesus. Eine eigenartige Situation, haben wir schon gehört in der Schriftlesung. Menschen sitzen zusammen beim Abendessen, beim festlichen Abendessen, Passa, ein besonderes Essen unter der Woche. Und zuerst zieht sich Jesus das Hemd aus. Ich unterlasse jetzt die Verdeutlichung, ich bin auch nicht Jesus. Und etwas später der Petrus, ja, mit dem gehen manchmal die Gäule etwas durch. Zuerst zieht er die Füße zurück. Nein, ich brauche das nicht, Jesus. Und nach einem Gespräch, ja, da will er sogar baden, dieser Petrus. Angenommen, du bist einer der Jünger, der das miterlebt, welche Gedanken hast du über diesen Petrus? Vielleicht geht's noch. Hör mal auf. Stell dich nicht so in die Mitte. Oh, ich habe mich nicht getraut, dieser Petrus hat einfach mehr Mut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Eine bekannte Begebenheit, Donnerstagabend, kurz vor der Kreuzigung, am nächsten Tag wird Jesus hingerichtet. Ein Scheinprozess, wo der Ausgang des Prozesses schon klar ist. Ich bin froh, sind unsere Gerichte anders. Aber damals war klar, ist nicht bei allen Übereinstimmung gut. Also, ich gehe davon aus, dass es häufig anders ist, sage ich so. Jesus in diesem Scheinprozess, Jesus ist das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen, eine letzte Mahlzeit, bevor sich alles verändert. Und in diesem Moment, in dieser intimen Stunde, tut etwas, was die Jünger total überrascht. Eben, er legt sein Obergewand ab, nimmt ein Tuch, bindet es sich um die Hüften, kniet vor den Jüngern nieder. Der ewige Gott, Herrscher aller Herrscher, beugt sich an die Füße von uns Menschen. Wir haben den Text gehört. Vielen von uns ist er bekannt. Zur Zeit Jesu war das Füßewaschen keine symbolische Handlung, es war notwendig. Das heiße Klima, die sandigen Wege, die offenen Sandalen sorgten dafür, dass die Füße sehr schnell schmutzig waren. Vielleicht kennen wir es nicht mehr in gleicher Art und Weise. Aber ich habe mir bei der Schriftlesung überlegt, wo waren meine Füße auf der Reise da? Im Zugabteil, auf dem Bahnperron, auf der Toilette, auf dem Teppich, auf der Straße. Ich war froh, hatte ich Schuhe an. Füße waschen. Wenn man ein Haus betrat, war es üblich, dass einem die Füße gewaschen wurden. Und es war in der Verantwortung des Gastgebers. Allerdings, der Gastgeber hat das nie selbst gemacht. Es war immer die Aufgabe des niedrigsten Dieners. Füße waschen galt als niedrigste Aufgabe. Sie wurde vom untersten Sklaven verrichtet, häufig nicht einmal von den jüdischen Sklaven, weil da noch eine gewisse Ehre darin war, wenn jemand zum jüdischen Volk gehörte, sondern häufig von heidnischen Sklaven. Schuhe und Füße im Orient, zum Teil heute noch, gelten als etwas Beschämendes. Es gibt heute noch Kulturen, wo es verpönt ist, beim Sitzen die Füße übereinander zu schlagen, weil sonst meine Schuhsohle dem Gegenüber gezeigt wird. Wie ist es in Indien, darf ich fragen, Santosch? Gibt es diese Regel auch? Kennst du das aus Indien? Dankeschön für das mit hineinnehmen, genau in diese Realität, ja. Vor diesem Hintergrund verstehen, warum die Szene in Johannes 13 für die Jünger total verwirrend war. Unangenehm. Ihr Meister, Jesus selbst, steht auf und tut das, was normalerweise der niedrigste Sklave tut. Und warum? Weil Jesus die Jünger liebt. Und weil er ihnen ein Beispiel geben will. Jesus gibt uns hier ein Beispiel des Dienens, das wir niemals aus eigener Kraft vollständig erfüllen können. Aber wenn das Evangelium unser Herz erneuert, dann sind wir eingeladen, immer mehr in dieses Bild hineinzuwachsen, dass der Meister diese Stimmung in unserem Leben verändern kann, immer mehr in sein Bild hinein. Jesus setzt die Messlatte sehr hoch, wie beim Hochsprung. Hä? So hoch, dass ich sage, ich schaff's eh nicht, ich gehe unten durch. Das wäre so meine Lösung als Unsportlicher. Jesus setzt die Messlatte hoch, so wie ich euch die Füße gewaschen habe. So sollt auch ihr einander. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukam, kurz vor Karfreitag. Das heißt im Text, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Was würden wir in einer solchen, vielleicht nicht mal solchen Situation, in einer vergleichbaren, ähnlichen Situation tun, wenn wir wissen, der nächste Schritt ist der Schritt in den Prozess Hinrichtung, Tod. Ich habe in meinem Leben eine solche Situation, Gottlob, noch nicht erlebt. Aber wahrscheinlich, wenn wir schwierige Momente erleben, Bedrängnis, Not, würden wir Trost von anderen erwarten. Vielleicht sind wir so mit unseren Gedanken beschäftigt, dass wir nicht mehr merken, was um uns herum passiert. Aber genau das tut Jesus nicht. Er erwartet keinen Trost, obwohl er jedes Recht dazu hätte. Stattdessen sieht er die Bedürfnisse der anderen und wendet sich ihnen zu. Jesus redet Worte des Trostes. Jesus betet für die Jünger,
das hohepriesterliche Gebet, wunderbar. Aber bevor Jesus redet, bevor Jesus betet, dient er seinen Jüngern.
Wann bist du das letzte Mal so aus deiner Komfortzone herausgefordert worden? Vielleicht unter Druck gestanden, vielleicht sogar gelitten. Und hast du in dieser Situation an andere gedacht? Meist bin ich mit mir selber genug beschäftigt. Dieses Dienen, diese Liebe von Jesus ist total selbstlos. Er ist nicht mit sich selbst beschäftigt, er denkt ja an die anderen. Und er tut, was er tut, nicht oberflächlich. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel, dann tut er es nicht einfach so, ich zeige euch mal, wie es geht, dann wisst ihr, wie es funktioniert. Es ist nicht nur ein pädagogisches Beispiel, nicht nur ein Vormachen, so jetzt macht mal, sondern Jesus nimmt sich Zeit und geht zu jedem Einzelnen. Für ein Beispiel hätte es ja gereicht, einem Jünger die Füße zu waschen und sagen, jetzt habt ihr es gesehen, macht mal. Nein, er geht zu jedem einzelnen Jünger. Nimmt sich die Zeit, beugt sich nieder, berührt die schmutzigen Füße. Wahre, tiefe, dienende Liebe. Ich frage mich, wenn ich diene, wie ist es mit meiner Haltung? Mache ich oft nicht gerade nur so das absolut Notwendige? Gerade genug, um zu sagen, ich habe ja was getan. Ich habe dir ja geholfen. Jetzt mach wieder selber. Der Dienst von Jesus ist ganz tiefgründig. Das Fußwaschen ist mehr wie eine praktische Handlung. Es ist auch ein prophetischer Akt. So wie deine Füße sauber werden, so wird die Erlösung dein Leben reinigen. Von aller Schuld, von allem Schmutz, von allem Dreck. Vers 2 und 11 macht deutlich, Judas hat sich bereits entschlossen, diesen Jesus zu verraten. Aber Jesus wäscht auch ihm die Füße. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich es sage. Wäscht auch ihm die Füße. Er weiß genau, was Judas vorhat. Aber er behandelt ihn nicht anders wie die anderen Jünger. Sogar gleich wie den Jünger, den Jesus lieb hat. Und alle anderen. Fast wirkt es, als würde Jesus ihm noch ein letztes Mal die Hand reichen. Judas, steig aus deinem Plan. Ich liebe dich trotzdem. Was für eine unglaubliche Haltung von Jesus. Er weiß, dass dieser ihn verraten wird, ans Kreuz liefern wird. Und er sagt, zeigt, ich diene dir. So dienen kann nur Jesus. Jesus lässt sich nicht von Bitterkeit leiten. Er wäscht die Füße dessen, der ihn verraten wurde. Und in dem gibt er uns auch ein Vorbild. Wie gehen wir mit Menschen um, die uns Unrecht tun? Ich kenne andere Gedanken, Gefühle und Handlungen, wie das, was ich bei Jesus sehe. Soll ein bisschen spüren, dass ich nicht einverstanden bin. Niemand kann es selbst verändern. Es braucht ein verändertes Herz, das Jesus durch sein Wort immer wieder bei uns tun will. Wir scheitern oft daran. Häufig geht unser Herz in eine oder andere falsche Richtung. Die eine ist die Gesetzlichkeit. Verse 6 bis 8, Petrus. Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Niemals. Das tönt so sehr bescheiden.
Aber bei Petrus steckt oft etwas anderes dahinter. Er ist immer etwas der, dem es wichtig war, auch selber würdig zu sein, selber stark zu sein. Ich werde dir folgen bis in den Tod, hat er gesagt. Und wir wissen, wie es ausging. Petrus will stark sein, würdig sein, loyal sein, aus eigener Kraft. Klammer auf, das ist ein Teil der Gesetzlichkeit. Ich will selber. Und als er scheitert, merkt er, ich brauche Gnade. Ich kann es nicht selber. Ich brauche Vergebung. Das ist der Kern des Evangeliums. Nur Jesus kann unsere Schuld tragen, wegnehmen. Das hat er am Kreuz getan. Aber unsere menschliche Natur neigt immer wieder zu sagen, ja, ich schaff's selber. Oder ein Teil. Jesus hat so das Schlimmste weggenommen, aber alles andere schaffe ich selber. Ich bin ja kein schlechter Mensch. Vielleicht kein schlechter Mensch, aber ein ganzer Sünder. Es ist diese Tendenz, sich selber retten zu wollen. Ha? Wie der Trinkende, der sich an den eigenen Haaren retten will. Das geht nicht. Es kann tatsächlich stolz sein, wenn wir, wie Petrus, anderen nicht erlauben, uns zu dienen. Im Miteinander mit den Ukrainern habe ich gemerkt, ich war so viel in der Situation, in der starken Position, dass ich sagen konnte, ich helfe dir. Ich schenke dir was, ich komme mit dir mit, ich schenke dir ein Brot, ich gebe dir eine Winterjacke und so weiter. Und wenn Einzelne etwas Kleines von ihrem Leben mir schenken wollte, habe ich mich ertappt, dass ich immer dachte, nein, nein, es ist nicht nötig. Auch im Wissen, sie haben viel weniger wie ich. Nein, nein, du musst mir nichts schenken. Bis ich gemerkt habe, das ist der falsche Weg für eine Begegnung auf Augenhöhe. Es ist vielleicht auch Stolz. Und manchmal ist es dran zu sagen, ja, gerne, danke schön für dieses eine Brot, das du gemacht hast von dem, wo du selber knapp und wenig hast. Oder eine künstliche Pflanze, die ich mir nie selber kaufen würde, anzunehmen und sagen, danke schön. Es ist ein Zeichen deiner Wertschätzung oder ein kitschiges Bild, das ich geschenkt bekomme. Sagen, es wäre nicht meine Art, aber ich spüre darin deine Wertschätzung. Es gibt das andere Extrem, nebst Gesetzlichkeit, Individualismus und Bequemlichkeit. Während Jesus den Jüngern die Füße wäscht, steht keiner von ihnen auf und sagt, Herr, du brauchst es nicht zu machen, ich spring ein, ich mach das. Es bietet sich keiner an. Niemand ist bereit, sich zur Verfügung zu stellen. Vielleicht hätten es für manche richtig gehalten, Jesus die Füße zu waschen. Das wäre ja noch was. So als Jünger, Jesus die Füße waschen, warum nicht? Aber den anderen Mitjüngern, einander die Füße waschen, sich vor den anderen so zu erniedrigen, das wäre zu viel. Ja, Jesus dienen, das mache ich gern, aber in der Gemeinde, nein, danke. Wir sagen vielleicht, Herr, ich will dir dienen. Aber manchmal trennen wir es ab von unserer Lebensrealität. Wir wollen Jesus dienen, aber nicht den Menschen um uns herum. Dabei ist genau das ein Punkt. Jesus zu dienen bedeutet auch, den anderen zu dienen. Du hast das so schön gesagt, Simon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Jesus geht nicht an den anderen Menschen vorbei. Im Johannesbrief heißt, glaub, wie könnt ihr sagen, ihr liebt Gott und hasst eure Brüder oder Schwestern? Starkes Wort. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir Gottes Liebe erfahren haben, diese wunderbare Liebe. Da sagte Simon Petrus, ich finde den herrlich, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Flatsch. Ja. Und Jesus antwortet, wer gebadet ist, ist ganz rein. Es braucht nur noch die Füße zu waschen. Jesus spricht hier symbolisch von der Reinigung unserer Schuld. Es klingt etwas an, auch was in der Taufe sichtbar gezeigt wird. Dieses Baden, auch das rituelle Baden, das die Juden kannten, klingt hier an, wer gebadet ist, braucht nur noch die Reinigung der Füße. Aber warum? Warum reicht dann Baden allein nicht zur Taufe und dann hast du es für immer? Ja, weil Jesus sich dazu stellt. Aber weil wir in dieser Welt unterwegs sind, bekommen wir immer wieder schmutzige Füße. Wir waren diese Woche in dieser Welt unterwegs. Wo hast du schmutzige Füße bekommen? Am Schmutz dieser Welt. Es ist die Einladung, zu Jesus zu kommen. Unsere Gedanken, vielleicht alte Muster, es schleichen sich Gedanken ein. Vielleicht der Gedanke, ich muss noch etwas selber zu meiner Erlösung beitragen. Ja, Gnade ist gut. Aber jetzt kommt meine Leistung. Jesus hat schon alles getan. Ich glaube, das ist einer der schwersten Sätze für unser Ego. Das zu sagen, zu hören und zu glauben, alles ist getan. In einem Lied heißt es, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wenn Jesus sich so tief erniedrigen konnte für uns, dann lädt uns das ein, auch anderen zu dienen, wenn es uns etwas kostet. Wir dürfen unser Herz immer wieder neu auf das Kreuz ausrichten. Vers 14 und 15 sagt er, wenn ich nun euer Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen, nicht die Köpfe. Das ist ein Unterschied, ha? Und dazu brauchen wir einander auch in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft der Gemeinde, der Kirche. Fußwaschung ist mehr als ein symbolischer Akt. Es ist ein Bild für demütige, hingebungsvolle Liebe in einer echten Gemeinschaft. In der Welt, in der wir leben, funktionieren Beziehungen meist auf Gemeinsamkeit oder auf Nutzen. Ich habe einen Freund, der sich auskennt mit Computern. Er ist mein Freund, er bringt mir was, wenn ich ein Problem habe, kommt er. Beziehung auf Nutzen oder auf Gemeinsamkeit. Wir hören gern die gleiche Musik. Wir machen gern auf die gleiche Art und Weise Urlaub. Wir sind in der gleichen sozialen Schicht, wir treffen uns da beim Tanzen, beim Tennis, beim Fußball und so weiter. Gemeinsamkeit. In der Gemeinde ist es anders. Wir sind Teil einer Familie, Glieder eines Leibes und damit der Körper gesund ist, müssen alle Glieder aufeinander achten. Ich gehe davon aus, du hast heute mit deiner Hand für dein Haupt gesorgt und dich gekämmt, vielleicht. Die Glieder unseres Leibes den anderen dienen. Sogar wenn die Füße mit zunehmendem Alter weit unten sind, für die Zehennägel zu schneiden, zum Beispiel. Was heißt das praktisch? Wir stellen Bedürfnisse vor anderen, zumindest zeitweise über unsere eigenen. Wir sehen Menschen, die am Rand stehen und versuchen, auf sie zuzugehen. Wir bauen Beziehungen auf mit Menschen, mit denen wir vielleicht gar nichts gemeinsam haben, bei denen ich nicht mal auf die Idee kommen würde, mit denen zu sprechen. Wir sind füreinander da, wir beten füreinander, wir tragen einander, halten einander. Das sind moderne Ausdrucksformen, was es heißt, einander die Füße zu waschen. Ich habe heute Morgen gelesen, eine Headline-Schlagzeile, 20 Minuten. In der Schweiz gibt es erstmal mehr wie 200.000 Flüchtlinge. Das ist eine große Herausforderung, manchmal auch Not für unser Land und für das Miteinander. Es heißt, dass wir Dinge teilen müssen, Schulen, Sozialgelder und Wohnraum. 200.000 Geflüchtete in der Schweiz, ungefähr 70.000 Menschen aus der Ukraine mit Status S. Das ist Herausforderung für die Schweiz und man kann berechtigt auch Dinge hinterfragen, ist das System hilfreich und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch Herausforderung für uns, Menschen zu begegnen, die wir nicht ausgesucht haben. Und wir können das nicht nur alleine tun, sondern wir brauchen das Miteinander der Kirche, der Gemeinde. Auch mit denen, die anders denken, anders fühlen, vielleicht sogar anders glauben. Und manchmal fällt uns das nicht leicht. Es gibt Menschen, die fordern mich heraus in meiner Geduld, in meiner Liebe. Manchmal bin ich da sogar überfordert. Aber dort wird unsere Liebe geprüft. Dort zeigt sich meine Geduld, oder ich würde es vielleicht noch anders sagen, dort zeigt sich, ob die Geduld von Jesus durch mich wirkt oder ob ich beim Ende meiner Geduld sage, jetzt höre ich auf. Es ist immer wieder mein Gebet für mich in den Begegnungen mit Menschen, dass die Liebe von Jesus durchgeht, auch dort, wo meine ganz schnell am Ende ist. Es gibt Menschen, sie sitzen nicht hier. Die regen mich manchmal schon auf, wenn sie atmen oder wenn sie da sind. Aber die Liebe von Jesus soll den Unterschied machen. Zum Schluss, je mehr wir danach streben, uns ein Vorbild zu nehmen bei Jesus, selbstlos, tiefgründig, bedingungslos zu dienen, umso mehr wird Jesus durch uns sichtbar. Seine Liebe, seine Gegenwart wird erfahrbar. Das ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Dass alle Menschen, die hier sind und hier eingehen und Beziehung haben, dass dort sie etwas von Jesus mitnehmen. Nur hier zu sein ist zu wenig. Nur das EGW zu kennen ist zu wenig. Nur mit mir einen Kaffee zu trinken ist zu wenig. Was verändert im Leben ist die Begegnung mit Gott, mit Jesus. Und das wünschte ich mir. Danach strecke ich mich aus für mich. Und ich möchte eigentlich dieses eine, das Menschen etwas erfahren. Und das ist hoffentlich hier möglich. Aber das ist nicht nur in den Räumen einer Kirche möglich. Das ist möglich, wo wir mit Jesus in uns den Menschen begegnen. Vielleicht ihnen, vielleicht die Füße waschen. Vielleicht auch Fenster putzen oder einen Verband wechseln oder was auch immer.